Der Liedermacher, er sagt, es klingt süß, wie süß dieser Klang. Aber was ist oder wie klingt Gnade? Wie klingt Ostern? Wie hört sich das an? Welchen Sound hat Ostern für uns? Und wenn wir es hören, werden wir es überhaupt erkennen? Im Alten Testament gibt es eine Geschichte von der Prophet Elia. Und der begegnet Gott in 1. Könige 19, Vers 11 bis 13. Und da sehen wir, dass der Herr kommt und der Elia, der ist ganz gespannt, was jetzt passiert. Aber dann steht da, da kommt ein Sturm. Und der Elia dachte wahrscheinlich, da ist der Herr. Aber da kam ein Sturm, aber der Herr war nicht im Sturm. Und danach kam ein Erdbeben. Die ganze Erde bebte, aber der Herr, Gott, war nicht in dem Beben. Und danach kam ein loderndes Feuer, aber Gott war nicht im Feuer. Und dann kam ein ganz leiser Hauch, ein leises Wehen, ein sanftes Säuseln. Und da war Gott. Eigentlich überhaupt nicht, wie man es erwartet hatte. In dieser leise, fast nicht hörbare Klang des Himmels. Wir feiern heute Auferstehungssonntag. Ich liebe es, um das auch so zu nennen. Denn Ostern ist ein Fest, das hier gefeiert wird. Und natürlich feiern wir Ostern. Aber Ostern verschleiert eigentlich die Gedanke, was wir eigentlich feiern. Weil Ostern ist ein Name, das eigentlich aus einem heidischen Fest entstanden ist. Aber wir feiern quasi das Pascha-Fest, was die Juden feiern. Und wir feiern gleichzeitig noch etwas mehr. Wir feiern nicht Ostern oder Pascha, wir feiern die Auferstehung Jesus Christus. Und deswegen sage ich, schön und herzlich willkommen zu der Ostersonntag, aber zu der Auferstehungssonntag. Denn der Auferstehungssonntag ist der Sonntag, dass Jesus Christus vom Tod auferstanden ist. Jesus Christus, er starb am Kreuz, nachdem er alle Gerechtigkeit Gottes erfüllt hatte. Und danach, nach 3 Tagen, gab es beim Grab ein heftiges Erdbeben und er erschien ein Engel und dieser Engel rollte den Stein weg und verkündigte, ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten, aber er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er es vorhergesagt hat. Deswegen feiern wir in der ganzen Welt Ostersonntag, Auferstehungssonntag, die Auferstehung von Jesus Christus. Und ich war in Ukraine und auch in Russland und dann sagt man, Christus was Christ. Hey, Christus was Christ. Christus was Christ. Genau, das muss man immer 3-mal sagen. Und das bedeutet, der Herr ist auferstanden. Genau, in Deutschland kennen wir es auch. Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist der Ostergruß, den man in der Urkirche schon angefangen hat zu praktizieren. Jesus Christus lebt. Es gibt Grund, dass wir heute feiern können, denn Jesus Christus lebt. Aber wisst ihr, dieser erste Sonntag, dieser Sonntag der Auferstehung fing doch ganz anders an. Und es sah ganz anders aus. Es war eher eine Art Totenwache oder ein Trauerfeier. Denn die Jünger, die hatten gerade 3 Tage vorher alle Hoffnung, alles, was sie lieb war, die Hoffnung, die sie hatten, dass der Messias kommen wird und er wird regieren und diese Herrschaft vom Feind, diese Herrschaft von der Römer, die wird aufhören und Gott wird seine ewige Herrschaft herrichten, so wie er das versprochen hat im Alten Testament. Und diese Erwartung war so groß auf Jesus Christus, der Messias. Versteht ihr, als Jesus Christus am Palmsonntag quasi in Jerusalem hineinkam und sie gesungen haben, Hosanna, Hosanna, gesegnet ist unsere Erlösung, er ist unser Erlöser, er ist derjenige, worauf wir so lange gewartet haben. Jetzt wird Gott seine Herrschaft herrichten. Aber man hat den Plan Gottes nicht ganz verstanden. Denn am Karfreitag, eine Woche später, während dem Pascha-Fest, starb Jesus Christus. Er starb ein Verbrechertod am Kreuz. Er wurde am Freitag getötet und tausende von Leuten haben Jesus Christus vorher nachgefolgt. Es gab tausende in diese 3 Jahre, dass er hier auf Erden war. Tausende sind hingegangen und haben gesehen, wie er Leute geheilt hat, wie er Leute befreit hat. Die haben gesagt, das ist die Hoffnung, worauf wir gewartet haben. Und als Jesus Christus dann gestorben war, am dritten Tag, an diesem Sonntag, waren wenig da. Oder vielleicht gar keine Jünger. Die 72 Jünger Jesu, die 12 Jünger, die ihm gefolgt sind und alle anderen waren nicht da beim Grab, als Jesus aus dem Toten auferstand. Die Jünger, die hatten sich zurückgezogen und sie waren voller Angst und Verzweiflung, haben sie sich im Haus eingesperrt. Vielleicht kommen die Römer auch für uns. Die einzige Person, die beim Grab war, als Jesus vom Toten auferstand, war eine Frau. Und diese Frau heißt Maria. Maria aus Magdala. Manche Leute kennen ihr als Maria Magdalena, als ob Magdalena ihr Nachname ist. Aber die Gedanke ist, sie kommt aus Magdil, heißt es heute in Israel. Und das war ein Ort in der Nähe von Jerusalem. Und Maria hatte den Spitznamen Maria, der aus Magdal oder aus Magdala kommt. Es gab viele Marias in der Zeit Jesu und so musste man irgendwie so sortieren. Und sie war die eine, die aus Magdala kam. Sie war eine Jüngerin Jesu. In der Bibel sehen wir kaum etwas über sie. Da wird ganz, ganz wenig über sie erzählt. Ich habe all diese Bibelstelle, habe ich mich durchgelesen in der Vorbereitung, wo über sie gesprochen wird. Und es sind nicht viele. In der Bibel wird erwähnt, dass sie in der letzten Stunde Jesu immer dabei war. Immer, wenn du liest in der Bibel, von Magdala dabei war. Sie war bei der Kreuzigung dabei. Sie war da, als Jesus beerdigt wurde. Und sie war auch da, als er vom Toten auferweckt wurde. Sie war eine der Frauen, die sich gemeinsam mit anderen Frauen sich um Jesus gekümmert hat. Und in der Zeit, als er hier auf Erden gedient hat, sie haben ihm gedient mit alles, was sie hatten. Wahrscheinlich war sie eine Frau, die auch reich war, die auch etwas Geld hatte, weil sie hat Jesus gedient mit alles, was sie besaß. Und hat ihm in seinem Dienst, als er hier auf Erden in Jerusalem oder in Israel gedient hat, da hat sie ihm unterstützt, auch finanziell. Und diese Maria, sie begegnet der auferstandene Jesu. Lass uns in Johannes 20, Vers 13 bis 17 zusammenlesen. Da steht: Warum weinst du, liebe Frau? Fragten die Engel. Und Maria antwortete: Sie haben meinen Herr weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Sie war da und sie wusste nicht, das Grab ist jetzt leer, Jesus ist nicht mehr da. Was ist passiert? Wer hat den Leichnam gestohlen? Was ist passiert? Sie sagt, warum weinst du? Fragt der Engel, liebe Frau. Und sie sagt, sie haben meinem Herrn haben sie weggenommen. Und dann steht, auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. Warum weinst du, liebe Frau, fragte jetzt Jesus sie. Zuerst war es der Engel und jetzt sprach Jesus zu ihr. Wen suchst du? Maria dachte, er sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, Wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder. Maria war verzweifelt, sie hat hier in dieser Situation und sie denkt, was ist mit Jesus passiert? Was haben sie mit seinem Leichnam getan? Und dann kommt ein Mann, sie erkennt ihn nicht, ich weiß nicht, warum sie ihn nicht erkennt. Es ist interessant, dass viele, die Jesus nach der Auferstehung haben, ihn nicht direkt, nicht gleich erkannt. Und es könnte sein, dass Jesus hat einen anderen Körper bekommen. Die Bibel spricht von einem verherrlichten Körper. Wenn wir in Christus sterben eines Tages, dann werden wir einen verherrlichten Körper kriegen. Genauso wie Jesus das hatte. Er ist der Erste, er ist vorgegangen. Und wenn man liest über Jesus nach der Auferstehung, sieht man, plötzlich war er da. Er war kein Geist, aber er konnte durch Mauern gehen, weil plötzlich war er im Hause, aber gleichzeitig konnte man ihn anfassen. Er war ein Mensch aus Fleisch und Blut. Denn er hat zu Thomas gesagt, spür, du kannst mich anfassen. Du kannst deine Hand in die Wunde, in meine Wunde legen. Der auferstandene Herr steht hier und Maria erkennt ihn nicht. Und dann sagt er etwas. Maria, sagte Jesus. Und da wandte sie sich um. Ich denke, hier passiert etwas. Sie steht da, sie weint, sie ist traurig, ihr Herr ist weg. Sie weiß nicht, wie es weitergeht. Dann kommt ein Engel, aber sie erkennt noch nicht mal, dass es ein Engel war, wahrscheinlich, weil hier in dieser Situation, sie ist überhaupt nicht aufgeregt. Sie sagt, was habt ihr, haben meinen Herrn weggenommen? Was ist mit ihm passiert? Und dann kommt Jesus hinter sie und dann sagt er das noch einmal, warum weinst du, wen suchst du? Und sie sagt, sie haben ihn weggebracht. Wenn du es bist, sag mir bitte, wo er ist. Und dann sagt Jesus, Maria. Jesus nennt ihr bei ihrem Namen. Und damit verändert sich alles. Die Art und Weise, wie er ihren Namen ausspricht, erkennt sie. Sie weiß jetzt, sie hört an der Klang seiner Stimme, dass es Jesus ist. Wie klingt Gnade? Wie ist der Klang der Barmherzigkeit? Oft ist es anders, als wir erwarten. Es ist oft nicht das große Beben. Und sogar Maria in ihrer Situation hat in erster Linie die Stimme Jesu nicht erkannt. Aber als er sie beim Namen rief, veränderte sich das. Wisst ihr, der auferstandene Herr, er ist heute Morgen hier und der süße Klang von Ostern klingt folgendermaßen. Maria. Oder in andere Worte, der Herr ruft uns bei unseren Namen. Weißt du, es klingt so. Winston, Achim, Moni, Allison, Claire, Yoshi, Fabian, Melanie, Bernd, Danny, James, André, Oksana, Rainer, Rudi, Petra, Jana, Tim, Heidi und so weiter und so fort. Er ruft uns bei unseren Namen. Und damit sagt er etwas. Er sagt damit, ich kenne dich und noch besser, ich kenne dich besser, wie du dich selbst kennst. Ich weiß, wie es um dich gestellt ist. Ich habe alle Macht im Himmel und auf Erden. Ich habe den Tod und Totenreich habe ich überwunden. Ich habe es besiegt. Und als er Marias Namen ausspricht, als er sagt, Maria, ist ihre Reaktion, Rabuni, Meister, Herr. Sie erkennt ihn. Sie weiß, plötzlich realisiert sie sich etwas. Der Herr, der tot war, ist lebendig. Er lebt, er steht hier vor mir. Und die Worte, die kommen aus ihrem Munde. Und sie sagt, Herr, Herr, er ist nicht nur ihr Problemlöser. Er ist nicht nur ihr Lebensversicherung. Er ist nicht nur, wenn ich dich brauche. Er ist ihr alles. Er ist ihr Herr. Er sagt, sie sagt damit, du hast das Sagen in mein Leben. Maria war die erste Person, die der auferstandene Jesus sah. Es ist interessant, dass sie die erste war, sie war eine Frau, und die nächsten Leute, die ihn gesehen haben, waren auch alle Frauen. Und Frauen verkündigten zum ersten Mal das Evangelium. Jesus sagt, geh hin und erzähle sie. Es waren Frauen, und ihr müsst euch vorstellen, in einer Zeit, wo die Stimme eines Frau null wert war. Wenn im Gericht etwas ausgesagt werden musste und eine Frau bezeugte, dann sagen die, ja, das mag wohl sein, aber es gibt einen Mann, der das Gleiche bezeugen kann. Denn erst wenn ein Mann das bezeugt hatte, dann war es wahr, dann konnte man es glauben. Aber Gott geht den anderen Weg und er sagt, auch wenn die Kultur das vorschreibt, ich mache es anders. Und er vertraut Frauen es zu, um die Erste zu sein, um sein Evangelium zu predigen, um sein Evangelium zu verkündigen. Und wisst ihr, hier einer der größten Momente der Geschichte. Herr Jesus Christus steht auf vom Toten. Und die erste Person, die da ist, ist eine Frau. Wo waren die Jünger? Wo waren all seine Jünger? Eigentlich hätten sie doch da sein müssen. Jesus hat es einige Male gesagt, dass er sterben wird, aber er wird wieder auferstehen. Und sie hat es nicht verstanden und keiner hat es verstanden, aber sie hat sich positioniert. Sie hat gesagt, ich will da sein, wenn das Wunder geschieht, falls es überhaupt geschieht. Die Einzige, die sich für ein Auferstehungswunder positioniert hatte, war Maria. Wie steht es mit uns heute? Positionieren wir uns für ein Wunder? Warten wir, sind wir am Ort und Stelle in der Erwartung, dass Jesus erscheinen wird? Oder sind wir körperlich anwesend, aber irgendwie geistlich sind wir ganz irgendwo anders? Und wir sind nicht in einer Erwartung, dass Gott weiter in unserem Leben wirken wird. Die Frage ist, warum Maria? Wieso war Maria diejenige, die Jesus als Erste sah? Das steht in Markus 16, Vers 9. Nach seiner Auferstehung am frühen Morgen des ersten Wochentages erschien Jesus zuerst Maria aus Magdala, aus der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Wieso Maria? Hier sagt die Bibelstelle uns etwas, aus der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Maria hatte Probleme. Vieles lief schief und falsch in ihr Leben. Sie wurde von Dämonen gequält, aber sie wurde von Jesus Christus befreit und sie hörte den süßen Klang des Heils. Sie hörte den süßen Klang des Heils, das ihr Leben veränderte. Wieso war Maria die Erste, die Jesus gesehen hat? Die Antwort ist ganz, ganz schwer und ganz, ganz tief. Wisst ihr warum? Warum war Maria die Erste, die Jesus da gesehen hat? Weil sie da war. Weil sie da war. Tief, oder? Nein, ganz einfach. Sie war da und deswegen hat sie Jesus als Erste gesehen. Wo waren die Jünger? Die Jünger hatten sich eingesperrt und waren nicht da, wo das Wunder geschehen konnte. Warum war sie da? Weil sie seinen Leichnam einbalsamieren wollte. Sie hatte nach ihrer Befreiung, nachdem das Wunder in ihr Leben geschehen war und sie Jesus über die Jahre hin gedient und nachgefolgt hat, hat sie entschieden, ich werde meinem Herrn nachfolgen und ihm für immer dienen. Und ihre Entscheidung war, ich werde Jesus nicht dienen für das, was er noch für mich tun kann oder tun wird. Ich werde ihm nachfolgen und dienen für das, was er für mich getan hat. Er hatte sie von 7 Dämonen befreit. Und diese Tatsache hat gemacht, dass sie gesagt hat, ich werde dich der Rest meines Lebens nachfolgen. Egal was passiert, in guten und in schlechten Zeiten. Egal was passiert, ich habe mich entschieden. Irgendwie hatten die Jünger, die hatten doch auch den süßen Klang des Heils gehört. Die hatten doch auch die Botschaft von Jesus gehört. Die hatten doch auch ein Ja gesagt, als Jesus gesagt hat, komm und folge mir nach. Haben sie ihm nicht gedient? Ja, natürlich haben sie ihm auch gedient. Aber ich denke, dass der Unterschied zwischen Maria und die Jünger ist, dass die Jünger Jesus nicht nur gedient haben für das, was er für sie getan hat, sondern sie hatten noch ein anderes Programm. Es war für das, was Jesus noch für sie tun kann und wird. Kennt ihr diesen Streit zwischen den Jüngern, als Jesus noch gelebt hat? Dann haben sie sich gestritten über, wer neben Jesus herrschen darf. Wenn der Herrschaft etabliert ist, wer neben ihm sitzen darf. Und dann sind Mütter sind vorsprechen gegangen und haben gesagt, ja, können unsere Kinder nicht bei dir. Ja, ist das davor? Und die anderen Jünger haben das gehört und die waren empört. Wieso das denn? Weil sie wollten alle diesen Platz haben. Und deswegen war der Traum geplatzt, als Jesus gestorben war. Denn ihre Traum war geplatzt. Dann können wir zurückgehen zu unseren Fischernetzen. Dann können wir aufgeben. Aber sie war da. Sie war da, als er 3 Jahre lang durch das Land zog und das Evangelium predigte. Und sie diente ihm mit alles, was sie besaß. Sie war da, als er auf ein Esel Jerusalem reinkam und alle Hosanna gesungen und geschrien haben. Gesegnet ist der, der kommt im Namen des Herrn. Sie war auch da und sie war noch immer da am Karfreitag, als die ganze Menschenmenge nicht mehr da war. Und sie sogar das Umgekehrte schrien, kreuzigt ihn. Aber sie war noch immer da. Und sie blieb da. Sie war da, als Josef von Arimathea sein Grab zur Verfügung stellte und Jesus in ein Tuch wickelte und ihm im Grab legte. Als ich das gelesen habe, habe ich einfach so gedacht, es ist interessant. Jesus Christus wurde als Baby geboren. Und das Erste, was man getan hat, man hat ihn in Tücher gewickelt und legte ihn in eine Krippe. Und 33 plus Jahre danach stirbt er und sie wickelten ihm ein Tuch und legten ihn ins Grab. Aber Maria hat genau geschaut. Die Bibel sagt, sie hat sich das Grab gemerkt, weil sie wieder zurückkommen wollte, um ihn einzubalsamieren. Sie hat geguckt, sie war immer da. Sie war auch da, als er ins Grab gelegt wurde. Und deswegen war sie da und hat gewartet gegenüber das Grab, bis sie die Gelegenheit hat, um ihn einzubalsamieren. Dann ging sie hin und haben dieses Salböl geholt und als sie zurückkam, dann hat sie diese Situation gesehen. Das Grab war offen und Jesus war nicht mehr da drin. Wieso waren die Jünger nicht da? Wisst ihr, wenn wir Jesus wirklich nachfolgen wollen, sollen wir ihm nicht nur nachfolgen um das, was er für uns tun kann, aber wir sollen ihm nachfolgen für das, was er für uns getan hat am Karfreitag. Jesus ist für unsere Schuld gestorben. Und wenn er nichts mehr in mein Leben tut, wenn er mich nicht heilt, wenn er mich nicht befreit, wenn er nichts mehr in mein Leben tut, dann soll trotzdem meine Haltung sein: Danke für das Kreuz. Barmherzigkeit, wie süß der Klang, der mich gerettet hat. Ich war verloren, doch er hat mich gefunden, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Und Herr, wenn du nichts mehr für mich tust, werde ich dich trotzdem nachfolgen. Wenn wir diese Haltung nicht haben, werden wir in unserem Glauben, in unseren Nachfolger Jesu immer wankelmütig sein. Ich habe am Karfreitag habe ich gesprochen über diese Wankelmütigkeit, die wir manchmal in unseren Herzen stattfindet. Genauso wie das Volk Israel früher wankelmütig war. Also einmal himmelhochjauchzend, einmal zu Tode betrübt. Einmal, ja Herr, also der Herr führt sie aus Ägypten, er teilt das Meer für sie und sie gehen durch das Meer. Und als sie da durchgegangen sind, haben sie gejubelt und gejaucht. Sie haben Tamburinen genommen, sie haben Lobpreis gemacht. Es war ein noch viel größer wie all unsere Lobpreis-Gottesdienste insgesamt. Sie haben getanzt, gejaucht, gejubelt, gedankt und es war ein Fest. 3 Tage danach, 3 Tage nach diesem Wunder, schreien die alle: Gott, willst du uns hier töten? Wir haben nichts zu essen. Was soll's? Dann hätten wir lieber in Ägypten bleiben können und lieber dort gestorben sein. Und wankelmütig. Wenn wir nicht unseren Blick richten auf das, was er für uns getan hat, egal was noch kommen wird, werden wir wankelmütig bleiben. Ich möchte ein anderes Beispiel geben und mit diesem Beispiel möchte ich enden. Denn es handelt sich um eine andere Frau. Und auch diese Frau hatte Probleme. Und dann findet sie zu Jesus. Eigentlich anders. Die Leute haben sie zu Jesus gebracht, weil sie ertappt wurde beim Ehebruch. Und die Bibel sagt, sie würde ertappt beim Ehebruch und die Pharisäer und die Sadduzäer, so die Schriftgelehrten, die haben sie mitgeschleppt und haben sie zu Jesus gebracht. Und sie hatten einen Gedanke, sie wollen mal gucken, was Jesus sagt, ob sie ihm irgendwie kriegen können und entlarven können, dass er nicht derjenige ist, wer er meint zu sein. So bringen sie diese Frau zu Jesus. Es ist interessant, dass eine Frau geschleppt wird, weil sie ertappt ist beim Ehebruch. Und soweit ich mich erinnern kann, braucht man 2 Leute für Ehebruch. Aber wo ist der andere? Nur die Frau wird dorthin gebracht. Nur die Frau wird hingeschleppt. Und sie bringen sie zu Jesus und sie sagen: Diese Frau hat gesündigt. Diese Frau hat die Ehe gebrochen, Meister. Und das Gesetz von Moses sagt, dass sie gesteinigt werden soll. Was sagst du dazu? Wisst ihr, es ist immer einfach, um die Dämonen, um die Sünden, um die Probleme von anderen anzuschauen. Es ist immer einfacher, um zu zeigen, als um zu schauen nach unseren eigenen Problemen, nach das, was wir haben, nach die Probleme, die wir haben, die Sünden, die wir haben. Es ist so einfach zu sagen, mein Nachbarn, er hat Probleme, sie hat Probleme, weißt du? So, wenn du da guckst, das passiert, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Weißt du, es gibt Situationen, wo wir sagen, ja, weißt du, der Mann hat Alkoholprobleme und dieses und jenes und dann habe ich gehört, dass diese Person zu Huren geht und das und jenes macht, weißt du, und diese Person hat dieses, weißt du, wir können sehr einfach schauen auf das, was andere tun und tun damit oder versuchen uns damit irgendwie zu entschuldigen. Ich bin irgendwie besser. Es gibt eine Geschichte von einem Junge. Er wurde von seiner Mutter immer in die Kirche mitgeschleppt und dann haben sie oft dieses Lied gesungen, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Und ein Wretch ist so ein Schuft, so ein armer Kerl, weißt du, so ein Dreckskerl. So. Und er sagt, Mama, ich werde das nicht singen. Und er hat immer, wenn er gesungen hat, hat er gesungen, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a good person like me. Er sagt, ja, der Herr hat mich gerettet, aber ich war ein guter Mensch. Ich war nicht ein Wretch. Aber ist es auch nicht oft so mit uns? Wir sagen, wir sind nicht so schlimm wie die anderen. Das Problem ist, der Maßstab, den wir nehmen, ist, wir messen uns gegenseitig. Aber der Maßstab Gottes ist ein ganz anderer. Und wenn wir uns gegen den Maßstab Gottes messen, sind wir alle Wretches. Sind wir alle unten durch. Wir brauchen alle einen Erretter. Wir brauchen alle einen Erlöser. Hier steht diese Sünderin und Jesus wird gefragt, wir haben sie ertappt, was sagst du dazu? Und jetzt möchte ich euch mitnehmen in diesem Geschehen. Ihr habt am Anfang etwas bekommen. Lass uns zusammen aufstehen und jeder darf seinen Stein rausholen oder holen. Ihr braucht es nicht rauszuholen, weil es kalkt ein bisschen, aber jeder nimmt einen Stein. Genau, und lass uns alle nach vorne kommen, ihr könnt euch alle hier vorne hinstellen, nur auf den holzernen Teil sollen wir stehen, so alle kommen nach vorne und stellen sich einfach hin. Genau, so für die eingeschlafen sind während dem Gottesdienst, ihr könnt jetzt aufwachen, denn... Nein, das passiert bei uns doch nicht. So, nehmt euren Stein und Jesus, stellt euch die Situation vor. Ihr seid die Menge. Hier ist noch Platz. Kommt ihr ein bisschen so, damit die im Flur auch mit dazukommen können. Genau. Weißt du, wir stehen in der Menge und wir haben die Sünde gesehen, die Sünderin, die Person, die eigentlich Falsches getan hat. Und alles in uns schreit, es ist doch gerecht, weil Jesus, seine einzige richtige Antwort musste doch sein, ihr habt recht, ihr Schriftgelehrte. Denn Gerechtigkeit fordert es, dass Falsches bestraft wird. Was würden wir sagen, wenn wir einen Mörder einfach freigehen lassen? Wenn wir einen Vergewaltiger einfach sagen, ist egal, mach mal weiter, ist doch nicht so schlimm. Die Gerechtigkeit in uns sagt, nein! Und das ist okay, so muss es sein. Aber es ist einfach, wenn wir die andere sehen. Die Frage ist, wenn es uns betrifft, was machen wir dann? Und hier sehen wir diese Situation, Jesus steht da und dann sagt er etwas. Die Leute, die waren schon bereit und sie warten auf die richtige Antwort, dass Jesus sagen musste, ihr habt recht, die Gerechtigkeit fordert es, hebt eure Steine und macht es, steinigt sie. Aber dann sagt Jesus, erst schreibt er auf dem Boden. Viele Theologen haben sich gefragt, was hat er wohl geschrieben? Wir wissen es nicht. Aber vielleicht hat er, genauso wie er Jesus bei ihrem Namen gerufen hat, vielleicht die Namen der Leute aufgeschrieben. Weißt du? Ihr sagt die Sünderin, aber vielleicht hat er Maria aufgeschrieben oder Winston oder Siegfried oder Rainer oder Heidi oder Claire oder Bianca. Oder, weißt du, vielleicht hat er die Namen aufgeschrieben oder vielleicht hat er die Sünden aufgeschrieben. Also ich bin kein Vergewaltiger. Ich meine, ich lüge ab und zu. Bin ich ein Lügner? Nee, ich bin doch kein Lügner, doch. Ich mache nur, so ab und zu mache ich halt dieses falsch, aber so ganz, ganz wenig. Aber wenn Jesus das aufschreibt und dann sagt er das, die bekannte Worte, sagt er, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein werfen. Und Vers 8 steht, von seinen Worten getroffen, ziehen sie sich zurück. Lass uns Folgendes machen. Lass uns alle unsere Steine heben. Und ich werde bis 3 zählen. Und wenn ich bis 3 gezählt habe, dann lassen wir den Stein einfach fallen. Den Schaden, die durch die Dämonen, die durch deine Dämonen verursacht wurde, muss abgerechnet werden. 2, deinen Sünden verdienen die gerechte Strafe Gottes. Aber wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. 1, 2, 3. Wie klingt Gnade? Wie klingt Ostern? Es ist nicht dieses laute Knallen, was ihr gerade gehört habt. Und auch nicht das Schreien vom Baby. Aber es ist das, was danach kommt. Oder danach kam. Weißt du, als sie ihre Steine fallen ließen und gingen, war kein Ankläger mehr da. Es war still. Es war höchstens ein leises Säuseln. Da war Gott. Der Klang von Ostern. Und ich hoffe, dass ihr mit diesem Bild es festhält. Wie klingt Weihnachten? Barmherzigkeit, oh wunderbare Gnade. Oh Barmherzigkeit, wie süß der Klang, der mich gerettet hat. Ich war verloren, doch er fand mich. Ich war blind, aber jetzt sehe ich. Gesegnetes Osterfest. Amen.